Next Book, Please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
Neue Folge. Bei mir ist Rainer Moritz, mein Name ist Thomas André. Drei Titel, drei Autorinnen widmen wir uns heute. Zum einen Vigdis Hjorts, das ist eine norwegische Autorin. Ihr neues Buch heißt Ein falsches Wort. Was heißt neu? Es erscheint jetzt auf Deutsch, obwohl es erscheint gar nicht zum ersten Mal auf Deutsch. Wir kommen da gleich drauf zurück. Wir sprechen außerdem über Julia Linhoffs Roman Krummes Holz und über Josephine Tays Roman Wie ein Hauch im Wind. Ich glaube, der werte Kollege Moritz wird gleich bei zwei der Autorinnen noch die Übersetzerin, obwohl bei Vigdis Hjorts mache ich sofort, mit der fangen wir an, die ist von Gabriele Hefs übersetzt.
Ich muss sofort scharf korrigieren, Das ist ein Dehnungs-E, Gabriele Hafs, bitte, ganz wichtig.
Wieder etwas gelernt.
Wenn Frau Hafs das hören würde, wäre sie erschüttert, sie lebt ja in Hamburg, da muss man sehr vorsichtig
da
sein.
Da muss ich in der Tat vorsichtig sein, aber ich weiß es eigentlich, ich wollte Ihnen die Möglichkeit geben, mich zu verbessern.
Das mache ich gerne.
Also, Ein falsches Wort, das ist der wichtige Roman von Vigdis Hjorts, der norwegischen Autorin, die mehr als zwei Dutzend Romane in den vergangenen Jahrzehnten veröffentlicht hat. Und vor ein paar Jahren haben sie auch die Amerikaner entdeckt. Es gab Belobigungen in der New York Times, im New Yorker. Das könnte ein Grund sein, dass der große S. Fischer Verlag auf die Idee kam, die müssen wir doch gerade, auch weil Karl-Uwe Knausgård so ein großer Erfolg war, die müssen wir doch jetzt auch mal hier im deutschen Sprachraum richtig bekannt machen. Es sind schon Romane von ihr auf Deutsch an den legeren Orten erschienen. Dieser Roman, der jetzt erscheint, ist allerdings erst 2019 im kleinen Hamburger Osburg Verlag erschienen, auch von Frau Hafs übersetzt. Diese Übersetzung soll sie nun geringfügig überarbeitet haben. Vielleicht sagt man das auch einfach nur so. Das Buch erscheint jetzt auf jeden Fall nochmal, gerade mal 5 Jahre später.
Interessant. Das ist sehr kurios. Man muss es deutlich sagen, das ist sehr kurios. Der Osburg Verlag, Sie haben es gesagt, ein Verlag, der immer wieder einen Blick auf die skandinavischen, auf die nordischen Literaturen wirft, da auch in den letzten Jahren immer wieder Bücher hervorgebracht, Autoren, die dann auch häufig wechseln, wie in diesem Fall. Aber es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Roman, der übrigens damals noch bei Osburg den Titel Bergljots Familie hieß und jetzt Ein falsches Wort, innerhalb von 5 Jahren gleich den Verlag wechselt. Offensichtlich hat der S. Fischer Verlag kräftig Geld geboten, um diese Autorin an Land zu ziehen. Die Wahrheiten meiner Mutter hieß der zuletzt erschienene Roman.
Vor ein paar Monaten erst.
Vor wenigen Monaten. Und jetzt legt man sozusagen nach, indem dieses frühere Buch erwähnt wird. Es geht in beiden Büchern, das kann man schon mal festhalten, um die Familie ganz offensichtlich der Autorin Vigdis Hjorts, die Mitte 60 ist. Und sie räumt sozusagen in diesen beiden Romanen und Im falschen Wort noch einmal jetzt ordentlich auf in ihrer Familie.
Das ist eigentlich dasselbe Buch, kann man sagen, und doch ein ganz anderes. Was in Die Wahrheiten meiner Mutter schon angelegt ist und angesprochen wird, ist in diesem älteren Buch, was im Norwegischen eben vorher erschien, noch expliziter. Welche Szenerie haben wir? Wir haben Bergljot, das ist die Frau, die dem ursprünglich deutschen Titel eben vorkommt, eine ältere Frau, auch schon um die 60 oder auf 60 zugehend und 3 Kinder. Die sie alleinerziehend mehr oder minder großzog. Und diese Frau hat sich ihrer Familie entledigt, also hat sich von ihrer Familie schon vor Jahrzehnten losgesagt und hat kaum Kontakt zu ihren Geschwistern, zu ihren Eltern erst recht nicht. Und die Mutter hat es teilweise immer wieder versucht. Aber es gibt dort ein fatales Ereignis in der Kindheit, dass es ihr verunmöglicht, mit dieser Familie viel zu tun zu haben. Nun wird sie aber in diese familiäre Szenerie hineingezogen, weil es geht um ein Testament, es geht um 2 Hütten, die der Familie gehören. Und
zwei sehr schön gelegene Hütten in der Schärenlandschaft Norwegens.
Und es ist schon bevor dem Ableben der Elternteile ist schon bekannt, dass die beiden jüngeren Schwestern Astrid und Åsa, dass die diese Hütte erben sollen und eben nicht Bård, der Bruder und sie. Und gerade der Bruder macht da mächtig Stunk gegen. Sie möchte sich da eigentlich raushalten, aber wird dann durch den Bruder, dem sie sich dann schnell annähert, da wieder hineingezogen. Und was dann passiert, ist Folgendes.
Hinzu kommt vielleicht noch, wenn Sie die Hütten angesprochen haben, die anderen beiden werden dann ausbezahlt, aber die Hütte wird zu einem Marktwert taxiert, der offensichtlich zu niedrig ist. Das empört die beiden zu kurz gekommenen Bergljot und Bård natürlich auch noch, dass sie sozusagen A, die Hütten nicht bekommen, sondern rätselhafterweise die beiden Schwestern die bekommen und B, dass sie jetzt auch noch weniger Geld als Kompensation bekommen sollen.
Was eigentlich stattfindet, ist, dass sich Bergljot wieder mit ihrer ja, traumatischen Geschichte beschäftigen muss. Sie ist als erwachsene Frau, unterzog sie sich einer Psychoanalyse und da kam dann heraus, dass in ihrer Kindheit etwas Schreckliches geschehen ist und was sie halt komplett entzweit hat von ihren Eltern. Und um diesen Aspekt, um dieses traumatische Erlebnis und das, was es, diese, um die Folgen, die dieses traumatische Erlebnis hatte, dreht sich dieser Roman und es ist ein, quasi jede, auf jeder Seite behandelt dieser Roman genau dieses Thema. Sie setzt immer wieder neu an, es gibt sehr viele Gespräche, Dialoge, es gibt Aufeinandertreffen, es wird beschrieben, wie die Mutter gerade versucht, doch den Kontakt aufrechtzuerhalten zur Tochter und wie es Astrid versucht, ihre Schwester. Und das ist natürlich sehr, ist es sehr interessant. Es geht hier um auch Geschwisterbeziehungen und es geht vor allen Dingen darum, dass eine Frau oder ein Mensch ein Erlebnis hatte, dass ihm eigentlich nur sie weiß darüber Bescheid und der Täter, in dem Fall der Vater. Es gibt keine Zeugen. Und die Geschwister und die Mutter sagen, das ist gar nicht passiert, das bildest du dir ein. Die Schwester sagt noch, vielleicht ist es passiert, aber es gibt deine Version, es gibt die andere Version. Und das ist der Kern dieser Geschichte, dass diese Frau auch um eine Art von Gerechtigkeit kämpft. Und sie kann zum Beispiel, sie dachte auch immer, sie möchte von dieser Familie gar nichts mehr haben. Wenn sie etwas annimmt, dann sagt sie selbst, ja, alles ist fein und es gab das gar nicht.
Genau, das ist ein quälendes Buch. Es ist ganz offensichtlich ein stark autobiografisches Buch. Sie verwenden gerne den Ausdruck autofiktional.
Sie auch, Herr Moritz. Sie
lehne ich völlig ab. Das ist natürlich, Sie haben Karl-Ove Knausgård erwähnt, jetzt auch große norwegische Tradition, wenn man so will. Und wer die 6 Bände Knausgård gelesen hat, weiß, diese Versuche, sich mit dem eigenen Leben, mit der eigenen Familiengeschichte, hier mit dieser Missbrauchsgeschichte, mit diesem Elefant im Raum, weil es wird nie explizit auch genannt in diesem Roman, das hat etwas Quälendes oft. Das ist eine quälende Auseinandersetzung. Das ist auch für den Leser, für die Leserin zermürbend, weil es gibt immer wieder, Sie haben es gesagt, neue Anläufe, es wird aus Mails zitiert, es werden immer wieder neue Telefonate geführt. Es ist ein ewiger Kampf, den diese vier Geschwister führen müssen, mit unterschiedlichen Parteiungen, mit unterschiedlichen Konstellationen. Das verwischt sich auch wieder. Auch der Bruder Bart war aus dem Leben von Bergljot verschwunden letztlich. Und dann taucht er plötzlich auf, die beiden treffen sich in einem Hotel und plötzlich sind auch da wieder die Konstellationen verschoben. Und es geht, wie gesagt, um diesen Kampf, um die eigene Identität, um etwas aufzudecken, was die Familie, die Restfamilie, ja, verschweigen will, unbedingt verschweigen möchte. Wie immer bei autobiografischen Werken dieser Natur, die so ganz klar an der eigenen Familiengeschichte entlang geschrieben sind, gibt es Widersprüche. Die Schwester, eine Schwester von Vigdis J., hat ein Gegenbuch veröffentlicht vor ein paar Jahren, in dem sie sagt, nein, was da im Roman meiner Schwester erzählt wird, das hat so nicht stattgefunden. Da wird es bestritten, was hier Bergljot so zu schaffen macht. Also es ist ein Buch, man braucht gute Nerven, wie ich finde, um es zu lesen. Man muss diese neuen Anläufe immer wahrnehmen. Aber für mich hat es dann einen großen Sog entwickelt. Letztlich, dass man sozusagen, ähnlich wie bei Karl-Ove Knausgård, gar nicht anders kann, als dem zu folgen.
Es ist literarisch einfach gelungen. Und es ist, ich verwende vielleicht mal jetzt den Begriff Penetranzliteratur dafür. Es ist immer wieder dasselbe. Und genau dadurch bekommt es eine unglaubliche Dichte. Es ist nirgendwo langweilig, auch wenn teilweise im nächsten Kapitel schon wieder das aufgegriffen wird, was im vorigen Kapitel schon stand. Aber es ist einfach diese Art von borniertem Herumreiten auf diesem Thema macht dieses Thema erst. Und dass man sympathisiert mit dieser Frau, ohne Frage. Und man kann sich aber auch sehr gut vorstellen, was in Norwegen da los war. Da kommt zuerst Knausgård mit seiner Geschichte und jetzt kommt dann schon wieder eine Autorin, die man auch dort auch schon sehr lange kennt und die schon vor Karl-Ove Knausgård übrigens über ihre Familie und über sich selbst geschrieben hat. Gnadenlos offen, gnadenlos selbstentblößend. Und dann wurde in Norwegen plötzlich gesprochen, was darf Literatur, wie sehr darf sie Realien verwenden? Wirklich Personen, die sich nicht dagegen wehren können. Da gab es auch Absetzbewegungen von Kritikern im Feuilleton. Das ist alles hochinteressant. Das interessiert uns beide ja als professionelle Leser natürlich auch. Da gab es eben auch diesen Überbau noch. Das ist also, für mich ist die Autorin eine Entdeckung. Ich habe sie im vergangenen Jahr, da war sie bei der Langen Nacht der Literatur hier in Hamburg, da habe ich sie verpasst. Aber ich finde, es ist wirklich eine hochinteressante Autorin und ich werde von ihr noch mehr Bücher lesen, bin ich mir relativ sicher. Ich bin hier bei starken 8 Punkten.
Da sind wir uns einig, 8 Punkte auch von mir.
Kommen wir nun zu einer Autorin, die, glaube ich, Herr Moritz, die haben Sie hier ins Rennen geschickt, einer Hamburgerin. Danke nochmal für den Hinweis. Bei Klett Cotta erscheint Krummes Holz, der Roman von Julia Linhoff. Das ist eine, glaube ich, aus Westfalen stammende Autorin, die in Leipzig am Literaturinstitut ausgebildet ist, aber auch Illustration hier in Hamburg.
Und sie hat als Postbotin hier gearbeitet.
Hat sie auch schon gemacht, ist im Literaturhaus on the road im Aalhaus zu Gast im April. Sie haben ja sehr fähige Mitarbeiterinnen, werter Herr Moritz, die wissen, wen Sie da einladen müssen. Und genau, ich habe dieses Buch, war auch eine kleine Entdeckung für mich. Herr Moritz, um was geht's denn da?
Es geht eigentlich um etwas, bei dem ich erst das Gefühl hatte, Gott, nicht schon wieder. Nicht schon wieder jemand, der in der Stadt lebt und zurückkehrt in sein Dorf, in sein sehr provinzielles Dorf. Wir sind hier, dort in der Nähe, wo auch die Autorin aufgewachsen ist. Wir sind im südlichen Westfalen, da spielt das Buch. Man sieht die Beckumer Berge gelegentlich, Münster ist nicht zu weit entfernt. Und wie gesagt, das habe ich schon oft gelesen. Michael Lenz, der Kollege von Julia Linhoff, tut das gerade in einem anderen Buch, was gerade erschienen ist, Heimwärts, wo es auch so eine Geschichte geht, wo einer zurückkehrt in seine Kindheit nach Düren. Also das ist nichts Originelles erstmal auf den ersten Blick, dass jemand in sein Dorf zurück und dann plötzlich konfrontiert wird mit dem, was früher war. Aber es ist bei Julia Linhoff eben kein Mit-50er oder Mit-60er, der jetzt nach Jahren in der Stadt und des Berufslebens in seine Heimat nach Westfalen kommt, sondern wir haben es mit einem 19-Jährigen zu tun. Georg Schilling, der Jirka genannt wird, war im Internat, ist im Internat und kommt jetzt, wie gesagt, nachdem er 5 Jahre, das ist wichtig, in diesem Dorf nicht war, zurück. Er gibt an, er kommt zurück zu seiner Schwester Marlene. Der Jugendfreund ist noch da, Leander, der Sohn des letzten Gutsverwalters. Wir sind auf einem Hof, auf einem Bauernhof, der seine besten Tage lange, lange hinter sich hat. Und als Jirka ins Dorf kommt, ist das Erste, was ihm auffällt, der Vater ist nicht da. Der Vater, ein gewalttätiger Mann immer gewesen, ist plötzlich nicht mehr da. Die Schwester gibt keine richtige Auskunft. Er ist mal wieder on Tour, wird schon wiederkommen. Und nun erleben wir, das tut dieser Roman ausgesprochen eindrücklich, wie ich finde, wie dieser Jirka ganz langsam zurückkehrt. Er merkt die Feindseligkeit seiner Schwester, die sauer ist, dass er alle Einladungen der letzten Jahre ausgeschlagen hat, nie zurückgekehrt ist. Auch der Jugendfreund ist sauer. Die Schwester sagt zu ihm, wir können dich aber hier nicht durchfüttern. Du kannst dir nicht lange bleiben. Er kommt offiziell, weil er einen Musterungsbescheid bekommen hat. Das ist der offizielle Anlass. Deswegen sei er in sein Heimatdorf zurückgekehrt. Und nun erleben wir, und das ist eigentlich die Anführungszeichen Handlung des Romans, da ist nicht viel Handlung in diesem Buch. Wir erleben, wie Jirka langsam diesen Hof abgeht, der wirklich in sehr heruntergekommenem Zustand ist. Da sitzt noch die alte Großmutter, die immer wichtig war in der Familie. Jetzt ist sie dement, puzzelt vor sich hin, auf einem Gartenstuhl sitzend. Aber wir kennen sehr schnell alle Räume dieses Hofes. Wir kennen alle Gerüche, alle Geräusche. Das macht diese Autorin, wie finde ich, sehr, sehr gut. Und das will ich nur andeuten, nach und nach kommen eben auch immer deutlicher die Schrecken der Vergangenheit, der Vater, der den Sohn in einen Hundezwinger eingesperrt hat, und kommen auch die Verdrängungen. Und da spielt Homoerotik eine ganz wichtige Rolle in diesem Roman. Und das kommt ganz langsam, langsam in diesem Buch von 270 Seiten an die Oberfläche.
Was das Szenische angeht, ist das ein bisschen Slow Motion, Sie sagen es. Und da sind genaue Beschreibungen, das kann diese Autorin sehr, sehr gut. Es gibt ganz selten auch mal Stellen, wo ich ein bisschen kritischer bin, ist ein bisschen sprachlich abgegriffen oder wie auch immer, aber das ist sehr, sehr selten. Das ist eine hervorragendes Debüt, kann man gleich sagen. Es ist, ich musste ein bisschen denken an einen Roman namens Niemand ist bei den Kälbern, der ja auch verfilmt worden vor kurzem. Also diese Dorfbewegung, die gibt es schon länger, da haben wir vor 5, 6, 7 Jahren schon drüber gesprochen. Jetzt ist vielleicht ein bisschen zu erwarten, dass die Landwirtschaft in den Mittelpunkt rückt. Das kann schon sein. Dieser Roman legt davon Zeugnis ab. Und dieses Leben auf dem Land, auf einem Hof, das ist hier die totale Härte. Und das hat was damit zu tun, dass natürlich diese ganze Disziplin, die man an den Tag legen muss, dass man oft, wenn man als Sohn oder Tochter eines Bauern aufwächst, da muss man gleich viel mit anpacken. Da bleibt für vielleicht für Liebe oder für Zärtlichkeit manchmal auch gar keinen Raum, aber es muss natürlich nicht so sein wie hier. Und hier ist es die komplette Härte. Die Mutter ist schnell nicht mehr anwesend, ist gemütskrank, glaube ich, und dann tot. Und der Vater ist nicht in der Lage, seinen Kindern Liebe zu geben. Ganz im Gegenteil, sie haben eben die Zwingersituation beschrieben. Und das ist ein eklatanter Mangel im Leben dieser beiden Heranwachsenden. Und das macht etwas mit denen. Die sind, eigentlich sollten sie oder könnten sie einander zugetan sein und sich gegenseitig Halt geben. Das funktioniert nicht so ganz, weil der Sohn dann eben mit 14 aufs Internat geht und sich gar nicht mehr blicken lässt. Und sie, Marlene, ist da dann eben alleine mit dem schrecklichen Vater. Und muss dann irgendwann, sie ist ein paar Jahre älter als ihr Bruder und muss dann auch noch gewärtigen, hier läuft das aber alles noch nach sehr alten Regeln ab. Der erstgeborene Sohn oder der Sohn ist interessant, wenn es um die Nachfolge geht, ich eben nicht. Das ist auch eine...
Genau, sie darf den Hof nicht übernehmen, obwohl sie die Fähigkeiten dazu hätte. Der Hof, wie gesagt, auch man sieht hier auch ein Wirtschaften, das nicht mehr funktioniert. Ein Maschinenpark kann sich der Hof schon lange nicht mehr leisten. Man muss einen Lohnunternehmer anheuern, der, wenn man Glück hat, auch pünktlich kommt, um die Ernte einzufahren. Also auch solche sehr konkreten Dinge spielen eine Rolle. Aber wie gesagt, wir sollten vielleicht noch zwei Dinge erwähnen. Das eine ist, warum heißt das Buch Krummes Holz? Das sind zwei Gründe, die diesem Roman diesen Titel gegeben. Einmal heißt eine Zufahrtsstraße zum Hof Krummes Holz zum krummen Holz. Und dann ist im Buch ein Zitat, ein berühmtes Zitat von Immanuel Kant vorangestellt. Viele werden das kennen, aus so krummem Holze, wie der Mensch gemacht sei, da kann nichts Gerades, ganz Gerades letztlich daraus werden. Das natürlich genau auf diese sehr, früher hätte man gesagt, sehr gemischten Charaktere in diesem Roman sehr gute Anwendung findet.
Die Großmutter, Sie haben sie genannt, Agnes, ist natürlich auch überhaupt keine Sympathieträgerin. Man hat auf eigenartige, also gerade mit den Geschwistern und mit Leander, dem Sohn des letzten Verwalters, mit denen sympathisiert man, aber sie machen es am letzten Endes auch nicht leicht. Das ist viel Mikroaggression und dann auch sich ausergehende Aggressionen sind dort klar, treten klar zutage. Und die Großmutter Agnes eben, da kann man sich auch nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie der Ersatz war für die fehlende Mutter oder die fehlende Vaterliebe. Die ist halt auch ultra hart und ist in der Erzählgegenwart eben dement und dann eben auch gar keine Hilfe und Stütze mehr. Es gibt auch natürlich eine Dramaturgie in diesem Roman. Da geht es, Sie haben es gesagt, da geht es dann auch um die zarten Bande zwischen Männern. Da geht es um auch ein dramatisches Ereignis in der Vergangenheit.
Ein Saisonarbeiter, früher hatte der Hof noch Saisonarbeiter, die kamen und mit einem und Erika, gibt es da eine Beziehung, dass alles verschwiegen werden musste? Das kommt jetzt sozusagen, wie ich es vorhin beschrieben habe, erst langsam zutage. Die Autorin, das vielleicht noch als letzten Satz von mir, schafft das, indem sie auch von Absatz zu Absatz, das ist aber nicht so verwirrend, wie es klingt, das Tempus wechselt, plötzlich sind wir in einer Erinnerungsszene, dann sind wir in der Gegenwart. Das schafft sie aber sehr, sehr gut, dass da nicht zu viel Unruhe in diesem Roman entsteht. Deswegen von mir 8 Punkte.
Von mir gibt es 7 Punkte. So, letzte Autorin, letzter Titel für heute, eine Wiederentdeckung. Da sind ja Sie, Herr Moritz, auch prädestiniert für. Wir haben es hier im Kamper Verlag, glaube ich, erschienen. Josephine Tays Roman Wie ein Hauch im Wind?
Nee. Wie ein Hauch im Wind. Das ist eine hochinteressante Autorin. Josephine Tay, das ist ein Pseudonym, das sie sich gegeben hat. Elizabeth McIntosh hieß sie eigentlich, Theaterautorin, auch Lyrikerin, die völlig zurückgezogen gelebt hat, 1896 geboren, ist 1952 gestorben. Und sie hat dann eine Handvoll Kriminalromane geschrieben. Der letzte ist in ihrem Todesjahr erschienen, also 1952, mit einem Ermittler, Mr. Grant von Scotland Yard. Das ist ihre Hauptfigur. Über viele Jahre erstreckt hat sie diese 5 Romane geschrieben. Und der Kamper Verlag, der ein gutes Händchen dafür hat, Bücher auszugraben, auch Kriminalromane auszugraben. Louise Penny, die kanadische Autorin, ist so ein Musterbeispiel dafür. Und Josephine Tay hat einen sehr, sehr guten Ruf und wie ich finde, zu Recht. Der Dumont Verlag in Köln hat mal vor vielen, vielen Jahren, als man eine Krimireihe gründen wollte, die sehr markant aufgehört hat, man versucht, diese Autorin mit ihren Büchern auf den deutschen Markt einzuführen. Manfred Allier, der auch dieses, das war damals die alte Übersetzung, die jetzt auch hier wieder verwendet worden ist. Im Original heißt das Buch To Love and Be Wise, also völlig anders als Der Hauch im Wind, aber das ist ja bei Verlagen nichts Besonderes. Was ist das Besondere an Josephine Tay? Sie ist eine Autorin, die auf den ersten Blick so wirkt, als gehörte sie dem Stamme der Agatha Christie's, der Dorothy Sayers an, also des klassischen, von Frauen geschriebenen, britischen Kriminalromans. Da hat sie auch Züge, das ist ganz klar. Das sind Kammerspiele teilweise. Und hier im Hauch im Wind haben wir sehr dialogstarke Szenen. Aber es hat eben auch etwas Subversives, was sie schreibt. Das schält sich erst nach einer Weile heraus. Dem letzten Band, der im letzten Jahr erschienen ist, da gab es ein Nachwort von Val McDermott, der großen Krimi-Kollegin von Josephine Tay, die sinngemäß gesagt hat, ja, das sei eigentlich weniger Agatha Christie, das sei mehr Patricia Highsmith.
Also
letztlich.
Wir werden hier überhaupt keinen Hinweis darauf geben, was denn das völlig überraschende Ende dieses Romans ist. In gar keiner Art und Weise, denn dann versauen wir ziemlich vieles. Es ist, wie immer, man kennt das auch von Simenon, sie haben, glaube ich, in ihrem Leben wahrscheinlich ein paar mehr Krimis als ich gelesen. Ich lese sie gelegentlich und dann auch nur sehr ausgesucht. Ich bin sehr froh, dass sie mich auf diesen hier gestoßen haben. Also, die typische Situation, der Ermittler spricht, muss Alibis abklären und spricht mit potenziell Tatverdächtigen. Und das ist hier eine sehr ausgewählte Clique. Das sind eben Leute, die irgendwie in der Kultur- und Medienszene arbeiten und aber auch nicht immer nur in London irgendwelche Dinners und Gartenpartys feiern, sondern die eben dann auch auf dem Land leben.
Nein, wir sind in einem Städtchen, einem Lausch, Selkirk St. Mary heißt dieses kleine Dörfchen. Und dort haben sich zum Verhängnis der Einwohner, eine schreckliche Vorstellung, wenn man ehrlich ist, lauter Künstler oder Kunstverwandte niedergelassen, die dominieren nun. Dass doch viele sagen, Selkirk St. Mary sei mal ein sehr schöner Ort gewesen, bevor die Künstler eingefallen sind. Da sind Schriftsteller, ein Balletttänzer, ein Journalist spielt eine wichtige Rolle. Die sind dort alle versammelt. Jeder hält sich für hochtalentiert. Also die typischen Intrigen im Kunstbereich, auch gerade zwischen Schauspielern, das spielt auch eine wichtige Rolle. Und dann taucht plötzlich den Mann, müssen wir erwähnen.
Ein Amerikaner auf.
Ein Amerikaner, Leslie Searle, ein Kalifornier, sehr gut aussehend. Alle sind entzückt von seinem Aussehen. Der kommt durch Zufall, durch persönliche Bande in dieses Künstlerdorf Selkirk St. Mary. Er ist Fotograf von Haus, ein sehr berühmter Fotograf. Das stellt sich erst nach und nach heraus, weil er wird natürlich abschätzig beurteilt. Die Frauen sind sofort sehr angetan von diesem intelligenten, charmanten, höflichen jungen Mann. Die anderen sind natürlich schnell neidisch. Wer soll denn das sein? Dann taucht ein Artikel aus einer Kinozeitung, wo jemand aufschreibt, ja, das ist ja ein hochberühmter Fotograf, der die tollsten Schauspieler in Hollywood fotografiert hat. Da könnt ihr alle einpacken gegenüber Leslie Searle. Das ist die Grundkonstellation und Inspektor Alan Grant kommt dann sozusagen hinzu, Sie haben es gesagt, als dieser Searle plötzlich verschwindet.
Und die haben die Personen genannt, die auftreten, das sind alles ganz eigene Menschen. Und die Autorin weiß nicht mehr als wir Leser. Und irgendwann später, und das ist dann oft auch in diesen Romanen so, weiß aber der Ermittler mehr. Und es wird sich aber erst sehr spät zeigen, was er wirklich weiß, was er herausgefunden hat. Und dann sind wir alle sehr überrascht. Also das ist wirklich ein besonderer, origineller Krimi-Plot von einer Autorin, die ihr Handwerk absolut versteht. Und dass er eben sehr tief in der Vergangenheit spielt. Da gibt es natürlich keine Handys oder so irgendwas. Ja.
Die Autorin ist 1952 gestorben, wir müssen Nachsicht üben.
Da ist dann plötzlich der Amerikaner, Searle, ist dann irgendwie, ist er verschwunden. Und natürlich heute würde man ein Handy orten oder so irgendwas. Das gab es damals nicht. Und man vermutet, er ist dann in diesen Fluss gefallen oder ertrunken, wie auch immer, ertrunken. Und was dann da alles auftaucht und ob die Leiche überhaupt auftaucht und was da passiert, das verraten wir hier definitiv alle nicht, Herr Moritz.
Das ist der dritte Roman übrigens jetzt, der wieder ausgegraben ist. Der letzte Zug nach Schottland hieß der Roman davor. Und das sind alles, wie gesagt, das sind nicht viele Romane mit Alan Grant, die Josephine Tay geschrieben hat. Es werden demnächst sicherlich alle fünf, vermute ich, vorliegen. Aber ich fand auch, das ist eine große Entdeckung. Und die New York Times hat immerhin geschrieben über dieses Buch, eine der besten Krimis, die je geschrieben wurden. Das sollte man auch noch einmal erwähnen.
Das steht natürlich auf dem Einband hinten drauf. Und da dachte ich, wir kennen ja diese Prosa, diese Verlagsprosa oder diese Quotes, die da immer auftauchen. Aber naja, also wenn die New York Times das sagt, ist das schon wirklich in Ordnung. Und ich empfehle diesen Roman jetzt natürlich im beginnenden Frühling. Da kann man wirklich schön runterfahren und, wie sagt man so schön, entschleunigen mit einem, wie hieß es in einer Rezension, mit einem sehr friedvollen Kriminalroman.
Friedvoll, wie ein Hauch im Wind.
Wie ein Hauch im Wind.
Sieben Punkte von mir.
Ich bin auch bei 7 Punkten. Das war die neue Folge von Next Book Please. Wir verabschieden uns, danken für Ihre Aufmerksamkeit und sind uns sicher, dass Sie auch beim nächsten Mal dabei sind. Bis dahin.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.